Wir sind in der Klägeserie unterwegs. Genau, und wir sind mit dem Thema unterwegs, das ganze Leben ein Gottesdienst. Und ich glaube, es ist in jeder Predigt bis jetzt vorgekommen, was die Grundlage ist von dieser Predigtserie. Nämlich der Vers aus Römer 12, 1, der einer meiner Herzensversen ist auch. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das schrieb der Paulus an die Römer. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Ja, wir haben den jetzt schon ein paar Mal gehört, den Vers. Aber ich stelle ihn ganz bewusst nochmal an Anfang, weil ich glaube, es ist so zentral. Gottesdienst, was wir da feiern, ist ein Teil von unserem Leben, aber es geht um unser ganzes Leben, wirklich unser ganzes Leben. Und der Schlüssel, dass das eben unser ganzes Leben werden kann, das bringt der nächste Vers zum Ausdruck, wie denn das aussehen kann. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir alle sind beeinflusst von dem, wo wir sehen, was wir hören, was wir anschauen und wir sind permanent unter Beschuss. Sei es in den Begegnungen, die wir haben mit den Leuten, sei es durch Social Media, sei es durch unsere Arbeit, wo auch immer. Und all das prägt uns. Und das ist auch nicht alles schlecht. Aber es geht darum, dass uns Gottes Wille prägen kann, fühlen kann. Und dann können wir unser Leben zu einem Gottesdienst werden lassen. Je mehr wir gefüllt sind von Gottes Denken, von Gottes Willen, von Gottes Gegenwart. Und ja, der Paulus denkt da sicher auch an das Wort Gottes, wo wir uns das Gemüt führen sollen, wo wir bewegen verinnerlichen. Und immer wieder fragen, was heisst denn das für mein konkretes Leben? Was heisst das für meine konkrete Situation? Aber ich glaube, auch das Gebet ist ganz ein wichtiger Schlüssel und das ist mein Thema heute Morgen. Ich möchte gerne über das Gebet reden. Wir haben uns ja in dieser Kläggiserie so ein bisschen Herzensthemen vorgenommen. Und Herzensthemen bedeutet nicht unbedingt, ich habe es im Griff und ich weiß, wie es funktioniert. Sondern Herzensthemen hat damit zu tun, dass wir die Bedeutung oder die Wichtigkeit von etwas erkannt haben. Und ich nehme an, ich werde nicht die Einzige sein, da inne, die sagt, das Gebet ist wichtig. Könnt ihr mal rasch die Hand anheben, wer sagt, Gebet ist wichtig? Genau. Das ist eine rhetorische Frage. Die einen denken, da muss ich ja nicht aufheben, ist ja klar, oder? Wenn das so ist, ist meine nächste Frage. Warum ist Gebet denn so wichtig? Könnt ihr mal ein paar Aspekte nennen, wo ihr sagt, das ist für mich der Grund, warum Gebet wichtig ist. Die können sehr unterschiedlich aussehen. Darf ich mal ein paar Sachen hören? Ich würde es da gerne notieren. Warum ist Gebet wichtig? Gemeinschaft mit Gott. Beziehung. Geht natürlich das ein, gell? Gehört auch. Schutz, habe ich etwas gehört? Kampfausrüstung, Sorge abgeben. Habe ich es richtig verstanden, Brigitte? Kampfausrüstung, Sorge abgeben. Bekennen von der eigenen Ohnmacht. Ehre, gross machen. Denkst du an Arbeitung im Gebet? Ja. Ehre Gottes, Arbeitung. Für eins habe ich noch Platz. Fürbitte. Ist das gut? Und. Wenn wir jetzt hier uns noch mehr Zeit nehmen, kommen uns sicher mehr Sachen noch in den Sinn. Und ihr merkt schon, der Christoph hat so schön gesagt, es wird nicht die ganze Wahrheit sein heute Morgen. Ich werde gar nicht über alles reden können. Und vielleicht habe ich auch ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt, als ihr jetzt erwartet. Oder ich hoffe es zumindest ein bisschen, dass es so könnte sein. Wir sind uns alle einig, Gebet ist wichtig. Wir haben da jetzt Gründe notiert. Und die nächste Frage, die frage ich nicht, um ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber ich frage sie trotzdem. Das kannst du mir auch ein bisschen Mut sein, zu fragen. Wer von euch denkt, dass er genug betet? Ist ja noch spannend, oder? Ich frage die Frage darum so. Weil ich denke, wir sagen, alles ist wichtig. Und gleichzeitig müssen wir alle bekennen, ich bete eigentlich nicht genug. Ich weiss nicht, ob ihr die Diskrepanz gespürt da drin. Die Überzeugung für etwas zu haben und gleichzeitig zu merken, ich gebe dem gar nicht den Raum oder den Platz, den es könnte haben. Und ich will da gar nicht und wirklich überhaupt nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Ich weiss genug gut um all die Gebetszeiten, die ich nicht gebetet habe. Obwohl ich sie sogar in meine Agenda eingetragen habe. Also ich müsste vielleicht auch rot umkreisen, um ihnen einfach nochmal mehr Wichtigkeit zu geben. Ich weiss auch um all die versprochenen Gebete, die ich einfach vergessen habe. Und ich weiss um all die Gebetszeiten, wo ich mir zwar Zeit genommen habe und von Gott gewesen bin, aber in meinen Gedanken irgendwo, aber nicht bei ihm. Und ich weiss nicht, was das bei euch auslöst. Mich fordert es raus. Mich macht es auch traurig. Ich habe manchmal das Gefühl, mach etwas zur Pflicht und dann wird es zur Last. Aber ist es denn Pflicht? Oder ist es nicht vielmehr eine Einladung? Das Gebet. Eine Einladung in die Gemeinschaft mit Gott. Eine Einladung in die Beziehung mit ihm, wo er uns sagt, ich will gern erstens Zeit mit dir verbringen, aber ich möchte dich eben auch meinen Willen lehren. Ich will dir meinen Willen zeigen. Und ich glaube, ich habe den Satz schon mehr gebracht von der Teresa von Avila und ich bringe ihn heute wieder, weil er mir einfach sehr auf dem Herz ist. Sie hat gesagt, schon vor vielen Jahren, wenn ich früher gewusst hätte, was ich heute weiß, nämlich, dass der winzige Palast meines Herzens, ja, wir sind am richtigen Ort, einen so großen König beherbergt, hätte ich ihn dort nicht so oft alleine gelassen. Und ihr sagt jetzt, ja gut, Teresa von Avila, wer ist das gewesen vor 500 Jahren? Das ist zutiefst biblisch, was sie da sagt. Zutiefst biblisch. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Als nur eine Stelle. Ihr könnt 1. Petrus 2, 5 nachlesen. Oder Jesus hat gesagt, wir wollen Wohnung nehmen bei euch. Wir wollen Wohnung nehmen bei euch. Der Vater und ich, durch den Geist, wollen wohnen bei euch. Und wohnen meint nicht Ferienwohnung. Oder meint Wochenendaufenthalt. Wohnen bedeutet zuhause sein. Und wenn Gott dir sagt, ich will gern wohnen bei dir, ist die Frage, bist denn du auch dort zuhause? Bist du in dem Gebetshaus zuhause oder bist einfach ab und zu mal zu Besuch als Gast im Wohnzimmer, wenn gerade irgendwie die Not wieder gross genug ist oder eine besondere Situation oder was auch immer? Du bist Gebetshaus Gottes. Das heisst mit anderen Worten auch, unsere Gebete bleiben nicht an der Decke kleben. Die sie gar nicht dazugehen. sondern es ist etwas, wo da stattfindet, wo ich bin, wo ich hergehe. Jeder Moment kann sein, weil Gott mit mir geht und mit mir ist. Und so wird auch möglich, was zum Beispiel im 1. Thessaloniker 5, 17 steht. Betet ohne Unterlass, weil dort, wo du bist, ist er. Immer, weil du sein Gebetshaus bist. Und die Frage ist, lassen wir ihn dort allein? Und die Frage ist, sind wir auch dort um seinetwillen, aber auch um unseretwillen? Weil das der beste Ort ist, wo wir hergehören. Bist du zuhause in diesem Gebetshaus oder bist du ein Gast? Jesus war in diesem Haus zuhause. Absolut. Immer. Die Gegenwart von Gott hat seit Ewigkeit zu seinem Leben gehört. Und dann kennen wir den Gebetskampf in Gethsemane. Ich will heute Morgen nur kurz auf das eingehen. Aber dort, ich denke, menschlich gesehen hat er sicher Angst gehabt vor diesen Qualen, die dort gekommen sind. Aber was ihm wirklich zutiefst Angst gemacht hat, war, dass er getrennt werden von dieser Gegenwart von Gott, wenn die Sünde der Welt auf ihn kommt. Die Gegenwart von Gott und die Sünde vom Mensch haben keine Gemeinschaft. Und er hat gewusst, der Moment am Kreuz, der wird Trennung bedeuten. Und das hat er vermeiden. Und der Kampf, den Jesus in Gethsemane hatte, war, sich nicht von dieser Angst, von dieser Situation bestimmen zu lassen, sondern in Gott, in seinem Willen zu bleiben. Und er hat gerungen darum, dein Wille soll geschehen, nicht mein Wille soll geschehen. Dein Wille, nicht mein Wille. Und wir wissen es, der Wille von Jesus ist nicht passiert, sondern Gottes Wille. Er hat können treu sein, er hat Stärkung erlebt, dort im Garten Gethsemane, um können den Weg zu gehen, der für ihn Trennung bedeutet hat und für uns den Vorhang zerrissen hat, dass wir eine Gemeinschaft haben. Und die Frage ist ja jetzt, wie können wir dort Heimat finden, so wie Jesus das hat. So stimmt mich eigentlich nicht, dass die Jünger betet haben oder ihn betet haben. Jesus, lehre uns beten. Im Lukas 11,1 lesen wir die Bitte der Jünger an Jesus, wie sie das gesehen haben. Sie haben gesehen, Jesus ist zuhause beim Vater. Die Gemeinschaft, die ist sichtbar gewesen in allem, was er gesagt hat, in allem, was er getan hat. Er hat sich aber auch immer wieder zurückgezogen. Er hat besondere Zeiten sich rausgenommen, um die Gemeinschaft nochmal in einer tieferen Qualität zu leben. Und ich glaube, es gehört beides zusammen in unserem Leben. Sowohl die exklusiven Zeiten, wie auch das Bewusstsein, wo auch immer ich bin, bei der Arbeit, zuhause, mit den Kindern, unterwegs mit Freunden, was auch immer, er ist da. Und sie haben das gesehen bei Jesus. Und in ihnen ist die Sehnsucht wach geworden, lehre uns beten, zeig uns, wie es funktioniert. Und jetzt könnten wir ja das anschauen. Wie hat er sie denn gelehrt? Wir wissen jetzt, unser Vater ist eine von den Antworten gewesen. Ich glaube, Jesus hat mehr gegeben. Ich will aber das Resultat anschauen mit euch, von dem, dass sie sich Händler lehren von Jesus und dass sie sich da in eine Schule Händler reinnehmen lassen. Und wisst ihr, wo wir das Resultat sehen? In der Apostelgeschichte. Ich habe da mal eine Zusammenstellung gemacht von allen Stellen, wo es ums Gebet geht. Und ich fange da unten an. Gebet als Auftrag und Berufung. Die Apostel, die gleichen, die gesagt haben zu Jesus, lehr uns beten, haben in Apostelgeschichte 6, 5 gesagt, Gebet und Dienst am Wort, das ist unsere Berufung. Das ist das, wo wir drin leben wollen. Und darum müssen alle anderen Sachen andere machen. Weil wir in diesem Fokus bleiben wollen. Und dann sehen wir da so ein bisschen die Auswirkungen aus dem raus. Das Gebet ist DNA geworden von dieser jungen Gemeinde. Alles war von Gebet begleitet und ausgelöst. Bei den grossen und kleinen Versammlungen, in den Häusern und als ganze Gemeinde, immer wieder lesen wir, sie haben gebetet. Das persönliche Gebet kommt genauso darin vor. Die Ämtereinsetzungen sind alle von Gebet begleitet. Wir sind im Moment auch gerade in so einer Phase, oder? Bei uns geht es um die Gemeindeleitung im konkreten Fall jetzt. Das ist eine Frage, die im Gebet vorbereitet und begleitet sein muss. Da sind wir alle mit eingenommen. Aber es geht nicht nur so um Leitungsämter, wie jetzt quasi, das tun wir ja irgendwo an die Spitze der Gemeinde. Ich glaube, in jedem Amt darf das so sein, dass wir dort Leute berufen dürfen, die einen Ruf von Gott bekommen haben. Ich habe dich nicht gefragt, Katharina, und ich wollte es noch machen vor der Predigt. Aber ich hoffe jetzt, du siehst mir nicht böse, wenn ich das erzähle. Wir haben für den Besuchsdienst jemanden gebraucht. Und haben da überlegt und gemacht und tun. Haben auch angefragt. Absagen bekommen. Und dann habe ich zu dir gesagt, weisst du was? Komm, jetzt nehmen wir es einfach ins Gebet. Und im Gebet ist ein Name aufgeploppt. Und ich habe wieder den Eindruck gehabt, es ist aber auch nicht dran, um direkt zu fragen, sondern komm, wir tun es in die Wocheninfo. Und wenn Gott berufen will, dann soll er reden. Und ich glaube, ich habe es bis jetzt nur einmal erlebt, dass jemand sich auf eine Monatsinfo gemeldet hat. Diejenige Person weiss es. Aber Katharina hat sich gemeldet. Und da ist für mich etwas zusammengekommen von Vorbereitung im Gebet und von einer gehörten Berufung. Also es geht nicht nur auf Gemeindeleitungsebene. Auch Bistro, auch Besuchsdienst. All das können geistliche Ämter sein. Rechnen wir damit, dass Gott da eine Meinung hat dazu und seinen Willen offenbaren will. In der jungen Gemeinde war es so. Sie haben Wunder erlebt durch Gebet. Und sie haben sich in den widrigen Umständen, in den Herausforderungen, so wie Jesus, dort, wo er gemerkt hat, meine Kraft langt nicht. Ich halte das nicht durch. Ich will nicht an das Kreuz. In diesen widrigen Umständen sind auch sie Herren und haben gebetet. Und haben dann nicht gebetet, schenk, dass die Verfolgung aufhört. Mach doch, dass sich der Herodes bekehrt. Dieses oder jenes. Sondern sie haben gebetet, weil das ihnen aufs Herz gelegt worden ist, schenk uns den Mut, deinen Namen noch mutiger zu verkünden. Und wir lesen die sofortige Antwort, die Erfüllung vom Heiligen Geist, der gekommen ist, wo sie mit Freimut erfüllt hat. Mich hat das neu bewegt, wie zentral das Gebet für die junge Gemeinde war. Und ich habe gerade gestern ein ganz konkretes Beispiel für das erlebt. Ich hatte einen Kurs gestern, Weiterbildung, die ich mache, die findet in der Heilsarmee Uster statt. Und die haben jetzt gerade ihre Leitungsretrette gehabt, vor ein paar Tagen. Und haben dort von Gott ganz einen klaren Auftrag bekommen. Sie sind mit vielen Iranern, mit vielen Ukrainern und vielen Kurden unterwegs. Sind die Menschen, die ihre Verwandten dort in diesen Krisengebieten haben, die leiden, die am Kämpfen sind. Und sie haben sich gefragt, was ist unsere Antwort auf das? Sie haben gemerkt, Gott fängt da etwas in ihren Herzen an bewegen. Und sie haben seinen Willen gesucht. Und was sie gemacht haben, und das haben auch wir gestern erlebt im Kurs, wir sind ein Teil geworden von dem, sie haben gesagt, Gott hat unsere Gebetsoffensive aufs Herz gelegt. Die nächsten 2 Wochen ist jeder Anlass auf das Gebet ausgerichtet. Sowohl das Leitungsteam, wie der Frauenkaffee, wie jede Arbeitungszeit. Sie haben jeden Tag eine Arbeitungszeit. Jeder Gottesdienst 2 Wochen, mindestens 1 bis 3, 4 Termine am Tag, wo nur auf das ausgerichtet ist. Das hat mich bewegt. Wir haben uns gestern eine Zeit rausgenommen, als ganzen Kurs, uns in die Offensive einzuklinken und mitzubetten. Gottes Willen erkennen. Und dann in Bewegung kommen. Ich habe da etwas mitgebracht, wo der Benny Gasser letzten Sonntag als Einleitung gebraucht hat. Ich lese es euch vor, ich glaube, es ist ein bisschen klein. Wir sehen da mein Gebet, wo sagt, Jesus, du siehst die Situation der Flüchtlinge und ich bitte dich, komm da rein mit deiner Kraft. Du weißt am besten, was sie jetzt brauchen. Ich lege dir das alles hin, bitte kümmere dich, du dich darum. Amen. Die Antwort von Gott, ich bin schon dabei. Ich habe einen Plan. Geh morgen in ein Auffanglager. Ich werde dich dort einsetzen. Gebet ist nicht eine Flucht. Im Stil von, mein Job ist beten und der Rest sollen die anderen machen. Sondern ganz oft bringt uns Gebet in Bewegung. So wie die Heilsarmee Ostern, die bereit war, alle ihre Termine zu canceln und sich zu fokussieren auf das, was ihnen Gott aufgetragen hat. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir das kopieren und denken, ja, so müssen wir es jetzt auch machen. Es war das, was sie erkannt haben. Gottes Willen erkennen und in Übereinstimmung kommen mit seinem Willen. Wie funktioniert denn das? Ich glaube, es fängt an mit dem, dass auch wir beten. Lehr mich beten. Zeig du mir. Das heisst nicht, dass wir nicht zum Ausdruck bringen, wie es uns geht. Felix hat es vorher gesagt. Er hat Gott sein Herz ausgeschüttet. Jesus übrigens auch. Er hat brüllt. Er hat gekämpft. Er hat gerungen. Ist ihm nicht leicht gefallen. Bis er dort war, dass er sagen konnte, dein Wille soll geschehen, hat er einen Weg machen müssen. Und das hat angefangen mit dem, dass er seine Not vor Gott ausbreitet hat. Sein Herz, der Schmerz zugelassen hat, wo sogar so weit gegangen ist, dass er Blut geschwitzt hat. Wie können wir Gottes Willen erkennen? Die Antwort finden wir an verschiedenen Stellen. Ich habe da eine rausgenommen. Im 1. Korinther 2 heißt es, denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten. Den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können auch wir erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat und was seinem Willen entspricht. Ich habe da Römer 12, 2 dem nochmal gegenübergestellt. Paulus sagt da zweimal eigentlich genau das Gleiche, oder? Er sagt, ihr müsst Gottes Willen erkennen. Ihr dürft Gottes Willen erkennen. Hey, das ist keine Anmassung. Wir werden Gottes Willen nie in der Fülle erkennen. Er bleibt souverän. Aber er will uns seinen Willen offenbaren. Dass wir in Übereinstimmung kommen mit ihm und beten in seinem Willen. Die zwei Sachen da gehören zusammen. Und ja, die Realität ist, ich weiss ganz oft nicht, wie beten. Ich weiss es ganz oft nicht. Ich habe das Wort auch nicht. Ich habe heute Morgen gedacht, in der Anbetung da, Jesus, meine Worte, die sind ja, abgesehen davon, dass ich nicht erkenne wirklich, wie gross du bist, sind meine Worte viel zu klein, um dich wirklich anbeten. Ich habe diese Worte nicht. Ich weiss nicht, ob ihr das auch kennt. Und im Epheser sagt der Paulus, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Das, was in diesem Gebetshaus passiert, ist 100% Gott und 100% du. Es braucht das Miteinander. Und wenn ich sehe, was in dieser jungen Gemeinde, in der Apostelgeschichte passiert ist, wenn ich das Buch da lese, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich habe Sehnsucht danach, das zu erleben. Ich will das sehen, was da drin passiert ist, weil er der gleiche ist. Gestern, heute und in der Zukunft. Das sind nicht einfach wunderschöne Geschichten, die mal passiert sind. Sondern sie haben mit Menschen zu tun, die gesagt haben, zeig mir deinen Willen. Lehr du mich. Offenbar du mir. Was dran ist, heute, jetzt, in diesem Moment. Mach du mein Leben zu einem täglichen Gottesdienst. Dass du verherrlicht wirst. Dass das passieren kann, was deinem Willen entspricht. Das, was dich ehrt. Das, was dir Freude macht. Das, was die Vollkommenheit ist für dir, Herr. Für mich ist das Gebet ein zentraler Schlüssel. Für mein persönliches Leben, aber auch für uns als Gemeinde. Wenn etwas passieren soll, Gebet setzt in Bewegung. Zuerst mich. Und zum Glück auch über mich raus. Aber da gibt es einen Zusammenhang. Gebet setzt in Bewegung. Felix hat uns einen Auftrag gegeben. Du bist mit einer Situation in die Predigt hineingekommen. Komm so vor Gott jetzt, in dieser Stille, die wir jetzt haben werden. Wir werden sie nachher abschliessen, indem wir es unser Vater beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Darf ich absitzen? Wir wollen aus dieser Haltung raus jetzt auch ins Abendmahl gehen. Jesu Ringen um den Willen von Gott hat ihn letztlich an das Kreuz da geführt. Er hat durch das, dass er die Trennung von der Sünde, wo die Gemeinschaft mit Gott zerbrochen hat, durch das, dass er das erlitten hat, für uns den Weg bereit gemacht, dass wir Gemeinschaft haben können, dass wir immer bei Gott sein können, bei ihm wohnen können. Mir ist bewusst, das Abendmahl hat enorm viele Aspekte. Wir können im Abendmahl an ganz viele verschiedene Sachen denken. Aber ich möchte einfach in dem Sinn aus der Predigt raus jetzt auch ins Abendmahl reingehen und du darfst kommen mit deiner Last, mit deiner Schuld, mit deinen Fragen, mit deinen Kämpfen, auch mit deiner Sünde. Und so vor ihm sein und sagen, lehr du mich, offenbar du mir deinen Willen. Ich brauche die Gemeinschaft. Das Abendmahl ist zutiefst ein Bekenntnis von, ich brauche dich, Jesus, und ich will dich. Ich brauche dich, Jesus. Und so lädt uns Jesus heute ein und sagt, nehmt hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Wir dürfen uns erinnern an das, was Jesus getan hat. Und er hat auch den Kelch genommen. Er hat ihn seinen Jüngern gegeben und hat gesagt, trinket alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Darum dürfen wir Gemeinschaft haben, weil uns die Sünde vergeben ist. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ja, und Jesus, wir ehren dich und wir danken dir, dass du den Weg gegangen bist. Unsere Worte langen gar nicht, um das zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, wir haben es noch auch oft, oder ich habe es oft gar nicht verstanden in der Tiefe, was es dich gekostet hat. Aber du bist bereit gewesen, den Weg zu gehen. Und wir kommen zu dir, sitzen in diesem Haus an deinem Tisch. und lasst uns von dir versorgen, von dir stärken. Wir beten auch um ein Wort von dir, wenn du etwas ganz konkret hast, was du möchtest weitergeben. Amen.